Handys, an euren Fernsehgeräten oder auch, wenn ihr in der kommenden Woche vielleicht eine CD hört, wo ihr die Predigt dann nachhören könnt. Ich grüße euch alle, die hier im Raum seid. Schön, mal wieder mit ein paar mehr Leuten Gottesdienst zu feiern. Also da freue ich mich richtig doll und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir diesen kleinen Schritt wieder machen konnten und können. Wir haben vor einigen Wochen eine Predigtreihe gestartet und am ersten Sonntag, als ich die Predigtreihe gestartet habe, habe ich gestartet mit dem Satz: Deutschland nimmt Abschied von Gott. Deutschland nimmt Abschied von Gott. Die Kirchenaustritte in Deutschland sind auf einem historischen Stand. Und das betrifft nicht nur die großen Kirchen, sondern es betrifft auch uns als Kirche, dass wir auch als Freikirchen uns die Fragen stellen müssen: Warum ist das so? Warum verabschieden sich Menschen von Gott? Stimmt das auch überhaupt? Also, wie kann man eigentlich Abschied von Gott nehmen? Ich meine, Menschen wenden sich von einer Institution ab, von einem Verein, oder sie wenden sich innerlich vom Glauben ab, weil sie von Menschen, von anderen Christen enttäuscht sind. Ich sehe darin aber auch eine Chance. Warum? Weil wir an einen Gott glauben, der sich eben nicht von uns Menschen verabschiedet hat. Und weil wir an einen Gott glauben, der sich von uns nicht verabschieden will. Das ist das Wesen Gottes. Darum ist Gott in diese Welt gekommen, um sich eben nicht von seinen Menschen zu verabschieden. Und wenn uns miteinander das wieder bewusst wird, uns wieder ausrichten auf Gott, dann ist da die Chance für einen Neuanfang. Was tut Gott? Gott ruft seine Gemeinde zu sich. Das ist das Wesen Gottes. Das war im Alten Testament schon so. Wenn die Gemeinde sich oder das Volk Gottes sich entfernt hat, da gibt es eine ganz, ganz lange Phase von auf und ab und auf und ab und auf und ab. Sie waren beim Herrn und dann waren sie wieder nicht beim Herrn. Sie waren beim Herrn, dann waren sie wieder nicht beim Herrn. Das ist eine lange Geschichte. Und das ist auch im Neuen Testament der Fall. Der Heilige Geist startet die Kirche vor 2000 Jahren an Pfingsten. Und kurze Zeit später gibt es Stress. Die Gemeinde entfernt sich wieder von Gott. Und ein besonderer Ausdruck dieser Phase, wo sich auch Gemeinde wieder von Gott wegziehen lässt und damit ihre Salzkraft verliert, ihre Geisteskraft verliert. Das können wir im Galaterbrief nachlesen. Wir sind nicht in einem neutralen Raum als Christen. Wir sind nicht in einem Traumland, wo alles nur schön und nett ist, sondern wir stehen als Volk Gottes immer in dieser Gefahr, dass wir uns von Gott entfernen. Und dann entfernen sich nicht nur die Menschen in der Gemeinde von Gott, sondern auch die Menschen, die wir eigentlich erreichen sollen. Sie erwarten nichts mehr. Und darum, weil das so ist, hat Paulus gesagt: Liebe Gemeinde in Galatien, also im Galaterbrief, wo wir unseren Kerntext für diese Predigtreihe rausgenommen haben, wenn ihr euch von Gemeinde, von Christus entfernt, sagt Paulus dort, dann ist euch Christus nichts nütze. Das ist ein ganz krasser Satz, den Paulus dort sagt. Ihr könnt eure Dinge so weitermachen, liebe Gemeinde, aber, und da ging es um eine Irrlehre, aber dann werdet ihr Christus nicht mehr haben. Und eine Gemeinde ohne Christus ist nichts. Es ist ein vielleicht noch ein Gebäude, das ist noch vielleicht ein Verein, das ist vielleicht noch irgendwie eine Gruppe von Menschen, aber es ist keine Spirit Power mehr da, keine Kraft des Heiligen Geistes mehr da. Und Paulus sieht diese Gefahr und er sagt: Wandelt im Geist miteinander. Lebt mit dem Heiligen Geist zusammen. Das hatte Paulus im Hinterkopf. Wenn die Gemeinde neu mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, dann wird Gott das tun, was er immer wieder getan hat. Er sagt: Hier bin ich doch. Ausgestreckte Hände sind doch hier. Ich hau doch nicht ab. Ich bin doch nach wie vor euer Gott. Ich bin der Gott, der mit euch durch dick und dünn gehen will. Das ist dieser Gott. Und Paulus sagt: Wenn ihr zurückkommt, wenn ihr im Heiligen Geist wandelt, dann wird etwas passieren. Ihr werdet nämlich die Frucht des Heiligen Geistes durch euer gemeinsames Leben erleben. Darum die Predigtreihe: Wenn der Geist kommt, geht Gemeinde. Die Gemeinde kann auch ohne den Geist existieren, so als Gruppe. Aber wenn der Geist kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist da Dynamik, dann ist da Power. Und das ist in der Kirchengeschichte auch oft passiert. Auch die Kirche hat das im Laufe der letzten 2000 Jahre immer wieder erlebt. Sie haben sich von Gott entfernt Sie haben sich wieder zu Gott zugewandt. Sie haben Buße getan, sie haben Gott angefleht, dass der Geist kommen soll. Und Gott hat gewirkt. Paulus hat in Galater 5, 9 Wesensmerkmale beschrieben, die das Wesen Gottes beschreiben. Und er hat gesagt, dieser Aufbruch ist möglich. Die Gemeinde in Galatien kann Zukunft haben. Gemeinde kann generell Zukunft haben, wenn ihr mit dem Geist wandelt. Und dann wird das Wesen Gottes sichtbar, eben in diesen neuen Aspekten, die wir uns jetzt Stück für Stück angeschaut haben. Erlemann, ein Kommentator, schreibt, all diese Haltungen, die Paulus hier in Galater 5 beschreibt, befördern das gedeihliche Miteinander der Menschen, indem sie helfen, einander anzunehmen und zu vergeben. Der Geist ist demnach die Instanz, die durch die aufgezählten Haltungen hindurch Gemeinschaft der Christinnen und Christen stärkt. Darum geht's. Das ist das, was der Heilige Geist bewirkt durch diese verschiedenen Aspekte. Da wird Beziehung möglich, Liebe, Treue und so weiter und so fort. Und das ist nicht nur etwas für die Superchristen, sondern das soll in jedem Menschen, der mit Jesus verbunden ist, wachsen. Nicht einen Aspekt, sondern alle 9. Damit die Gemeinde ein sichtbares Aushängeschild wird für die Schönheit Gottes. Damit Gemeinde wieder zum Strahlen kommt und Menschen sagen, wow, wenn das geht, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Wenn das geht, dass dort Menschen in Liebe verbunden sind, dann möchte ich dabei sein. Wenn Grenzen überwunden werden, wenn rassistische Grenzen überwunden werden, wenn Grenzen zwischen den Geschlechtern überwunden werden, wenn diese Barrieren, die wir Menschen machen, niedergerissen werden und eine Beziehung möglich wird, dann möchte ich dabei sein. Und das beschreibt Paulus in verschiedenen Bildern als Leib Christi, als Tempel Christi, also Tempel des Geistes. Und das ist deine und meine Verantwortung. Dass wir unseren Teil dazu beitragen. Heute wollen wir uns den letzten Aspekt aus dieser langen Liste anschauen, den 9. Luther übersetzt diesen Begriff mit Keuschheit. Ich muss sagen, dass ich diesen Begriff ziemlich doof finde, weil ich in erster Linie sofort an nur diesen ganzen Bereich der Sexualität denke. Ich hoffe, alles gut. Ich denke da nur an den Bereich der Sexualität, also keusch, das hat so Keuschheitsgürtel und sowas, fiel mir dann eigentlich das Ort, das ist ja, naja, hab dann noch ein bisschen nachgegraben, auch in anderen Übersetzungen, auch im Urtext und so weiter, und ich finde die Übersetzung Selbstbeherrschung gut. Also, wenn der Geist kommt, geht Gemeinde in Selbstbeherrschung. Das ist das Thema heute. Enkrateia, das griechische Wort, bedeutet also sich in Macht haben, also über seine inneren Kräfte die Herrschaft zu bekommen. Die Herrschaft zurückzugewinnen quasi. Sich in der Gewalt haben. Das ist das, was hier beschrieben wird. Ich bin in Kontrolle über die Kräfte und Mächte, die in mir oder die von außen an mich herankommen. Ich bin nicht einfach nur ein Fähnchen, das im Wind hin und her flattert. Ich bin nicht einfach hin und her geworfen worden vom Wind, sondern ich habe einen Standpunkt und ich habe eine innere Kraft zu sagen, das ist mein Punkt. Und es bezieht sich in der Regel auf die Begierden des Menschen und nicht eben nur auf die Sexualität. Begierden sind viel, viel mehr. Es geht auch um Essen, um Trinken, auch die Geschlechtlichkeit, aber auch das Reden. Wie rede ich? Was sage ich? Muss ich alles nur so raushauen, immer und überall oder weil es mir gerade danach ist, all das ist damit gemeint. Enkrateia bedeutet also signalisiert damit den freien, autonomen und sich selbstständigen Menschen, der sich durch keinerlei Verlockung weder anfechten noch beirren lässt. Darum geht es. Sich nicht beirren zu lassen, sich nicht verlocken zu lassen. So nach dem Motto, hey, könntest du mal? Ich musste an den Gesang der Sirenen denken. In der griechischen Mythologie. Die Sirenen, das sind so Fabelwesen, die auf den Klippen waren und die die Seefahrer mit einem unbetörlichen oder unwahrscheinlich schönen Gesang betört haben. Und die Menschen in der griechischen Antike hatten Angst vor den Sirenen, weil sie, wenn man diesen Klang hörte, man konnte sich dem nicht entziehen. Und die Seefahrer haben Angst gehabt, wenn wir diesen Klang der Sirenen hören, dann werden wir so gezogen, wir wollen dahin und das Schiff wird an den Klippen zerschneidet und keiner hat das überlebt. Und es wird berichtet von Odysseus, dass er sagte, er wollte unbedingt diesen Klang der Sirenen hören. Und er ist ein Seefahrer und er ist mit seiner Mannschaft unterwegs und er sagt, wenn wir jetzt dorthin kommen, ich fasse das kurz zusammen, dann bindet ihr mich an den Mast und ihr macht euch alle Wachs in die Ohren. Er hat also seine ganze Mannschaft mit Wachs in den Ohren versorgt, damit die diesen Musik nicht hören. Und er selber hat am Mast gezittert und er wollte unbedingt hin. Aber seine Mannschaft konnte das nicht hören und sie haben Kurs gehalten. Sie sind um diese Klippen, wo die Sirenen waren, herumgeschifft und herumgeschippert und sind nicht zerschollen, haben überlebt. Und deshalb ist Odysseus der Einzige, der in der Lage war, den Klang der Sirenen zu hören und das zu überleben. Weil er sich vorher entschieden hat, ich binde mich an den Mast. Und ihr müsst Kurs halten, Leute. Und das ist genau das, was es meint. Und darum geht es. Gott will uns diesen Geist der Selbstbeherrschung entfalten. Und ich finde es wichtig, dass wir ein realistisches Bild haben, was die Bibel auch an vielen Stellen sagt. Es ist nicht so, dass man einfach dann frei von Versuchungen, frei von Anfechtungen und frei von Problemen sein Leben leben kann. Und es gibt diese Impulse. Wenn wir uns darauf einlassen, dann wird es unser Leben vernichten oder das Leben von anderen Menschen vernichten. Wenn wir uns auf Drogen einlassen zum Beispiel, dann müssen wir uns nicht wundern, dass Drogen unser Leben kaputt machen. Oder auch auf Arbeit. Wenn wir uns zu viel arbeiten, Arbeit kann eine Droge werden. Oder wenn wir uns auf eine Affäre einlassen. So dieses, ich möchte das doch jetzt einfach mal ausprobieren. Oder auch Essen, Alkohol. Alles Mögliche kann in einer zügellosen Weise Gewalt über uns bekommen. Und darum geht's. Es geht nicht darum, dass man als Christ sagt, das darf man alles nicht und alles ist nur eng und lebensfeindlich. Das wirft man uns Christen ja manchmal vor. Alkohol verboten, Sex verboten, nichts darf man mehr. Und ich würde sagen, das ist auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Es geht ja, und das passt ja gut zu dem Wort zügellos, keine Zügel mehr zu haben. Wenn man auf einem Pferd ist, das man lenken möchte, ist das ziemlich cool, wenn man Zügel noch in der Hand hat. Weil sonst macht das Pferd mit dir, was es will. Dafür sind die Zügel da. Ich bin kein Reitexperte, habe die Geschichte wahrscheinlich schon mal erzählt. Einmal als kleiner Junge durfte ich auf einem Pony reiten, wo jemand anders die Zügel in der Hand hatte. Das Pony ist hochgegangen, ich bin da hinterher runtergefallen. Seitdem habe ich mich nie wieder auf ein Pferd gesetzt. Ich hätte jetzt fast was anderes gesagt, aber es ist schon gut, wenn man die Zügel in der Hand hat. Es geht also nicht darum, kein Sex oder Hauptsache Sex oder kein Alkohol oder hemmungsloses Besäufnis. Es geht, beides sind lebensfeindliche Extreme. Es geht um diese inneren Kräfte, die es nun mal im Menschen von jedem von uns gibt. Und da kann es um das Essen gehen, da kann es ums Trinken gehen, da kann es um die Sexualität gehen, da kann es um Klatsch und Tratsch gehen. All das ist betroffen davon. Und wir werden uns das gleich nochmal genauer anschauen. Es sind gar nicht auch nicht nur unbedingt die bösen Dinge. Was ist einzuwenden gegen ein schönes Glas Wein? Wenn es das 20. Glas Wein ist, dann hat man vielleicht ein bisschen übertrieben. Selbstbeherrschung bedeutet also im Angesicht von Versuchungen auf Kurs zu bleiben. Und das ist das, vielleicht wenn wir das Bild von Odysseus uns wieder vor Augen führen. Er ist auf Kurs geblieben. Er hat sich an den Mast gebunden. Auf Kurs bleiben, wenn die Versuchung da ist. Wenn es eine Abkürzung gibt zum Beispiel, so sagen, ach ja, das könnte man, und dann trotzdem auf der Spur zu bleiben. Wenn sich da die Tür öffnet, hey, willst du hier nicht mal links abbiegen? Gott hatte dir was anderes gesagt, aber hier ist doch die Tür. Wir können uns als Christen an Christus binden. Wir können uns ans Kreuz binden und mit dem Heiligen Geist verbunden sein. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das braucht ihr, liebe Gemeinde. Und dann bekommt ihr eine Kraft, eine Ausstrahlungskraft, dass das Wesen Gottes in euch sichtbar wird. Darum geht's. Ihr seid auf Kurs und ihr müsst euch festmachen. Ihr müsst ruhig und besonnen bleiben, weil ihr die Sache zu Ende denkt. Wenn ich mit meiner Arbeitskollegin eine Affäre anfange, dann wird mein Gewissen belastet, meine Familie zerstört. Das muss man vor Augen haben und nicht so nach dem Motto, ja, ich möchte das jetzt mal. Versuchung folgt ja immer diesem Schema, es muss sofort sein. Ich will das jetzt sofort. Ich brauche das jetzt. Das sieht toll aus, ich brauche das jetzt. Die Konsequenzen werden einem nicht unbedingt bewusst gemacht. Also Versuchung hat dieses Wesen von diesen typischen, schmierigen Verkäufertypen, die einem sagen, was man alles braucht, aber nicht sagen, dass man das auch irgendwann bezahlen muss. Buy now, pay later. Buy now, pay later. Du hast doch eine Kreditkarte. Zahl doch mal damit. Dass du einen Monat später die Abrechnung bekommst. Daran denkst du in dem Moment nicht. Oder dieses kleine Törtchen, das einen mitten in der Nacht noch anlächelt, obwohl man schon 10 Kilo zu viel auf der Rippen hat. Das ist Versuchung. Und Gott will uns durch seinen Geist in die Freiheit führen. Unsere Autonomie sollen wir zurückbekommen. Und selbst das Wort Autonomie, da könnte jetzt jemand protestieren, Autonomie bedeutet ja selbstgesetzt. Also ich bin das Gesetz. L'état, c'est moi, hat ein französischer König mal gesagt, oder Kaiser mal gesagt, König war er, glaube ich. Es geht nicht darum, dass wir völlig unabhängig sind, sondern vom Geist abhängig. Aber der Begriff Autonomie ist eben auch ein Begriff, der in der Theologie, noch in der Philosophie, in unserer Sprache ausdrückt, dass wir uns als Freiheitswesen begreifen und aus dieser Freiheit heraus handeln. Deswegen möchte ich diesen Begriff Autonomie hier einfach in dieser Weise gebrauchen, auch wenn ich weiß, dass er nicht ganz unproblematisch ist. Wenn wir mit dem Heiligen Geist wandeln, sagt Paulus, dann sind wir nicht gebunden, sondern frei. Er sagt einige Verse vorher in Kapitel 5, zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist unsere Berufung. Das ist deine Berufung, frei zu sein in Gott, der dich geschaffen hat und den besten Plan für dein Leben hat. Im Leben von Jesus wollen wir uns das jetzt mal anschauen, wie dieser Wesenszug zum Leuchten kommt. Aus Lukas 4 lese ich die Verse 1 bis 15. Jesus aber voll Heiligen Geistes kam zurück vom Jordan und er wurde vom Geist in die Wüste umhergeführt, 40 Tage lang und vom Teufel versucht und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich von hier herunter. Denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln für dich, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zur bestimmten Zeit. Oh, ich sage nicht mit, nicht mit. Das wäre der Text gerade gewesen. Jetzt geht es weiter in Vers 14. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Dieser Text beschreibt genau das, was Paulus meint mit wandelt im Geist. Jesus tut das. Hier heißt es, Jesus kam vom Jordan zurück, erfüllt voll Heiligen Geistes. Das war der Ort, wo er getauft wurde. Können wir im Kapitel vorher lesen. Der Heilige Geist kam auf Jesus herab. Jesus wurde ausgestattet zum Dienst, hat quasi die Vollmacht bekommen, seinen Dienst hier auf Erden zu gehen. Und was erwartet ihn dann? Versuchung. In der Taufe hatte er noch den Zuspruch erhalten, du bist mein geliebter Sohn. Und das steht jetzt hier in Frage. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann musst du es beweisen. Mach aus diesem Stein ein Brot. Und Jesus hatte lange gefastet, 40 Tage lang. Und er hatte Hunger. Heißt es dort auch in Vers 2, es hungerte ihn. Und was ist jetzt so schlimm daran, ein Brot zu essen? Das ist doch in Ordnung, oder? Ich meine, wenn da jemand barbusige Brüsten hingezeigt hat, dann würden wir alle sagen, na, gar kein Fall. Aber Brot? Ja, aber wenn du Gottes Sohn bist, dann solltest du doch jetzt langsam mal was zu essen bekommen. Wenn ich Gottes Kind bin, dann müsste doch Gott jetzt den Himmel über mir öffnen. Ich bin doch nur noch reich und schön und gesund und der Segen Gottes muss doch jetzt nur so auf mich herabströmen. Es kann doch nicht sein, dass mir als Christ so etwas jetzt passiert. Wie kann es sein? Ich habe Hunger. Mir geht's nicht gut. Wie kann das sein, dass Gott das zulässt? Nimm ich doch hier diese Abkürzung. Ich sorge schon für mich. Verse 5 bis 8. Ihm werden alle Reiche dieser Welt angeboten. Ja, aber das stimmt doch. Du bist doch der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes sollte doch mindestens über die ganze Welt herrschen. Das war doch deine Berufung. Ich habe die Macht. Satan hat die Macht über, oder er wird ja der Fürst dieser Welt genannt, weil wir Menschen ihm diese Vollmacht gegeben haben. Er hat alle Macht bekommen von den Menschen. Hier, Jesus, das kannst du von mir kriegen. Dafür bist du doch da. Und Jesus sagt, nein. In Verse 9 bis 12, da wird es jetzt richtig fromm. Wir sind nicht im Rotlichtviertel, wir sind nicht in einem Bordell oder irgendwo in einer Hinterstube, wo irgendwelche Waffenschieber zusammensitzen, sondern wir sind in der Heiligen Schrift. Und der Teufel zitiert Psalm 91. Hey, spring doch vom Tempel runter. Kein Problem, steht doch in der Bibel drin. Du kennst doch die Schrift, Jesus. Du weißt doch, was da steht. Du bist doch auch bibeltreu. Mach doch mal. Und Jesus sagt nein. Jesus kommt, und das ist sehr auffällig, am Anfang, erfüllt vom Heiligen Geist, und später heißt es nochmal, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes aus dieser Situation herausgeht. Er ist die ganze Zeit mit dem Heiligen Geist unterwegs, in dieser Situation. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Jesus seinen Dienst beginnt und gleich so eine Konfrontation erlebt? Ich habe das häufig gedacht. Wenn ich mit Gott richtig unterwegs bin, dann habe ich keine Versuchung mehr. Wenn ich mit Gott wirklich im Reinen bin, dann habe ich keine Konflikte mehr. Dann muss ich nicht mehr kämpfen. Kannst du dir das so vorstellen, dass du so richtig vom Heiligen Geist erfüllt bist und so wirklich von ihm geführt wirst und absolut keine Sünden begangen hast und Gott absolut glücklich über dich ist? Überleg das mal keinen Moment. Wie würdest du denken, ist dann deine Situation? Wie wird dein Leben dann aussehen? Ich muss gestehen, dass es Momente in meinem Leben gab, wo ich dachte, wenn das der Fall ist, dass ich wirklich alles wirklich hingekriegt habe, dann ist alles super. Dann ist gar kein Stress mehr in meinem Leben. Dann gibt es keine Konflikte mehr, dann gibt es keine Versuchung mehr. Und all die schrecklichen Dinge, die im Leben passieren können, passieren mir dann nicht mehr. Aber die Geschichte macht deutlich, genau so ein Mensch hat gelebt. Genau so ein Mensch steht hier vor uns. Absolut ohne Sünde. Voll des Heiligen Geistes. Das Angesicht Gottes leuchtet übrigens, das ist mein geliebter Sohn. Und er wird direkt konfrontiert mit den Mächten der Finsternis. Versuchung ist unvermeidlich. Jesus wird versucht, vom Kurs abzubringen. Durch drei Dinge, durch Brot, durch Macht und durch Sicherheit. Was ist falsch an Brot? Was ist falsch an Macht? Was ist falsch an Sicherheit? Alles gute Dinge. Aber er sollte das Brot nehmen, bevor er seine Zeit des Fastens wirklich beendet hatte und Gott es ihm so deutlich gemacht hat. Er sollte Macht bekommen vor dem Kreuz. Und er sollte sein Leben in Sicherheit verbringen, obwohl er gekommen ist, um alle Sicherheiten aufzugeben, weil er dich und weil er mich retten wollte. Das wäre eine falsche Sicherheit gewesen. Wir können aus dieser Situation zwei Dinge mitnehmen. Wir können Selbstbeherrschung in uns wachsen lassen durch zwei Dinge. Erstmal, Jesus wusste seine Identität. Ich weiß, ich bin geliebt. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist, Gott und seine Wahrheit, die muss in uns wirksam werden. Ich will das nochmal etwas mehr ausformulieren. Der erste Punkt. Satan versucht, die Identität zu rauben. Satan will nicht, dass du weißt und auch nicht im Herzen glaubst, dass Gott liebt mich und ich kann durch Jesus wirklich rein und tadellos vor Gott erscheinen. Wie viele Christen kenne ich, die so belastet sind in ihrem Gewissen und immer wieder denken, ich darf nicht zu Gott kommen. Jetzt nicht mehr. In der Seelsorge, in Gesprächen. Identität brauche ich. Ich stehe immer ganz hinten an bei Gott. Wenn ich so als Letzter noch ins Himmelreich hineinkomme, durch die Tür, die gerade noch so zufällt, dann bin ich noch glücklich. Nein. Tony Campolo hat es so schön gesagt. Gott hat ein Foto von dir im Portemonnaie. Du bist im Zentrum der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, diese Gewissheit muss unser Herz regieren. Sonst wird etwas anderes diesen Platz einnehmen. Und das kann alles Mögliche sein. Sex kann es sein, das kann Geld sein, das kann Macht sein, das kann Familie sein. Das kann auch Religion sein, das kann auch christliche Religion sein. Und man nach dem Motto, ich muss ja irgendwie Gott gefallen und ich muss doch irgendwie performen hier in der Gemeinde und bla bla bla, was es alles gibt. Aber woran hängt dein Herz? Ich muss das unbedingt haben, egal ob was mein Gewissen oder mein Herz oder was Gott sagt. Das ist Versuchung. Und hier geht es darum, wer ist der Gott in deinem und in meinem Herzen? Das ist die Frage. Darf es Jesus sein? Wenn er es nicht ist, wird es irgendjemand anders sein. Oder irgendetwas anderes wird diesen Platz einnehmen. Von wem erwartest du absolute Liebe und absolute Loyalität? Das kann nicht einmal deine Ehefrau oder dein Ehemann sein. Das darf ich nicht von meiner Frau erwarten, dass sie mir das gibt, zu 100%, was ich an Liebe und Wertschätzung und alles Mögliche brauche. Das wird nicht funktionieren. Ich würde meine Frau zu einem Gott machen. Sie könnte Götze werden in meinem Leben. Deswegen ist es wichtig, dass sie Mensch sein darf an meiner Seite. Dass sie mich liebt, auf jeden Fall. Ich sie auch. Aber wir dürfen niemals diese Position von Gott, auch die Kinder nicht, auch die Karriere nicht. Ich finde es so wunderbar, was Gordon MacDonald gesagt hat über seine Frau. 80% an meiner Frau liebe ich und mit den restlichen 20% kann ich gut leben. Das ist realistisch. Das ist, da darf man miteinander wachsen, da darf man sich gestalten, da darf man sich verändern, da darf man miteinander unterwegs sein. Der zweite Punkt ist also, dass Satan versucht, uns von der Wahrheit zu trennen. Und das passiert zum Beispiel, indem er, wenn wir in die Bibel reinschauen, in Genesis 3 zum Beispiel, wo Satan kommt und sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Situation im Paradies. Sollte Gott das gesagt haben? Wenn man mal ein Kapitel vorher schaut, dann kann man sehen, genau das hat Gott eben nicht gesagt. Gott hat gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Das hat Gott gesagt. Außer von dem einen, von der Erkenntnis des Guten und Bösen. Unwahrheit bindet uns. Wenn Satan rankommt und die Wahrheit von Gott uns ein Stück davon nur wegbringt. Das war die Gefahr bei den Galatern. Bei den Galatern, wo Paulus sagte, ja, natürlich haben die euch Christus gepredigt, aber sie haben auch gesagt, ihr müsst euch das Gesetz halten. Abgewichen. Unfreiheit. Das ist das Problem. Unwahrheit bindet uns. Das, was wir über uns denken. Das, was andere Leute über uns gesagt haben. Ich musste an eine Parabel denken, die ich gehört habe. Die stammt von einem argentinischen Autor und Psychotherapeuten Jorge Bucay. Auf Deutsch heißt der Titel seines Buches Wie der Elefant die Freiheit fand. Und da wird die Geschichte von einem Jungen erzählt, der gerne Zirkuswelten liebt und der dort die Clowns und die Tiere bewundert. Und der Elefant, das ist der größte und stärkste und eindrucksvollste Tier. Und dieser Elefant wird jeden Abend an einen klitzekleinen Mini-Flock, der nur so ein Stück wie die Breite einer Hand in den Boden gerammt, daran wird er festgemacht. Und der kleine Junge stellt sich die Frage, warum nur dieser kleine Ring, das kann doch nicht sein. Die Kette mag ja dick und schwer sein, aber der Flock ist doch so klein, da kann der Elefant doch mühelos loslaufen. Warum tut er das denn nicht? Und viel später kommt ein weiser Mann und sagt zu diesem kleinen Jungen, der Zirkuselefant war schon von klein auf, und zwar von ganz klein auf, an so einen Flock gebunden. Und der kleine Elefant hat versucht, sich loszureißen. Und er hat es irgendwann aufgegeben. Hat keinen Mut mehr gehabt. Es war die Erfahrung des Scheiterns, dass sich so in sein Elefantengehirn eingebrannt hat. immer wieder versagt, immer wieder versagt. Und der Erzähler, dieser kleine Junge, träumt davon, wie er nachts zu dem Elefanten schleicht und ihm ins Ohr flüstert: Du bist heute viel größer und stärker. Wenn du dich wirklich befreien willst, bin ich sicher, dass es auch klappt. Und diese Geschichte, die zeigt, wie häufig wir in unserem Kopf unfrei sind, weil wir in unserem Kopf unfrei sind, weil wir in unserem Herzen unfrei sind. Und wie Satan uns diese Sachen einflößt, dass wir alles nicht können. Und nur der kleine Junge fängt an zu träumen davon, dass dieser Elefant sich losreißt. Und Gott träumt das auch für dich und für mich. Wenn wir glauben, dass wir es sowieso nicht mehr schaffen werden. Wenn wir sowieso versagt haben. Dass wir nicht mehr geliebt und wertvoll sind. Dass Gott sich von uns abgewendet hat. Auch so eine tolle Lüge. Wir glauben Lügen, die direkt aus dem Reich der Finsternis kommen. Und wie der Junge in der Geschichte von dem Elefanten nachts zuflüstert: Du bist heute viel größer und stärker als damals. Wenn du dich wirklich befreien willst, dann bin ich mir sicher, dass es klappen kann. So kommt der Heilige Geist an dein Ohr und flüstert dir zu: Durch den Namen Jesus Christus, durch das Leben mit Jesus, bist du nicht mehr gebunden, wie früher, ohne Gott. Wenn du dich wirklich befreien willst, dann bin ich mir sicher, dass es auch klappt. Durch Christus, der dich befreit hat. Lebe das Leben eines freien Christen. Zeig dieser Welt, dass Gott lebt. Wie wunderbar Gott dich liebt. Und wie er diese Stadt verändern kann durch diese Kraft der Liebe. Wir müssen diesen Blick auf Jesus richten. Das habe ich in jeder Predigt gesagt. Das haben wir alle miteinander gesagt. Lasst uns auf Christus ausrichten. Mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Deswegen ist Jesus in Gethsemane gewesen. Deswegen ist Jesus in der Wüste gewesen, hat durchgehalten, ist nicht vom Kurs abgewichen, sondern sagt: Ich halte es durch. Und weißt du was? Ich glaube, er hat dich und mich vor Augen gehabt in dem Moment. Er hat gewusst: Wenn ich jetzt durch diese Tür gehe, dann werde ich dich und werde ich Jan nicht kriegen. Dann werden sie verloren gehen. Und deswegen ist er durchgehalten. Deswegen hat er sich selbst beherrscht. Er hat Kraft gewonnen über die Mächte der Finsternis, die ihn von seinem Weg abbringen wollen. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, wir beten dich an. Wir danken dir dafür, dass du Satan widerstanden hast. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir den gleichen Geist haben, der Christus vor der Anfechtung bewahrt hat. Und dass wir es lernen dürfen, mit dir unterwegs zu sein. Und ich bete, dass du uns erfüllst, dass du uns Freude gibst, mit dir unterwegs zu sein. Und dass du uns hilfst, wenn die Versuchung kommt, auf Kurs zu bleiben, den du für unser Leben gesetzt hast. Dass wir dir gehorsam sind und demütig dir nachfolgen. Ich bete, dass dadurch viele, viele Menschen in dieser Stadt, in dieser Region mit dir in Kontakt kommen, Jesus. Dass wir frei sind, dass wir uns losreißen von den Ketten der Vergangenheit. Und dass wir in der Kraft deines Geistes unterwegs sind. Amen.